Hallo, hallo, hier sind wir wieder. Jetzt beim 14. Podcast und wir probieren jetzt mal Merlot.
Ja, das tun wir. Ich bin natürlich auch wieder da. Ohne mich funktioniert es nicht. Ich drücke nämlich auf Aufnahme. Und die Uhr ist auch dabei.
Die Uhr ist auch dabei. Wir sind im Timing.
Total.
Und jetzt?
Und jetzt probieren wir Merlot. wir sind nämlich nicht nur im Timing, sondern wir haben auch, also gefühlt haben wir ein unerschöpfliches Potenzial an Weinen, die wir probieren können. Und somit sind wir heute beim 2018er Merlot. Und den 18er kenne ich noch nicht, den 17er kenne ich und den mag ich auch wahnsinnig gerne und war damals, als du mir das erste Mal deinen Merlot gegeben hast, echt überrascht, weil ich nicht wusste, dass ihr Merlot habt. Also ja, ich hätte mich mit der Karte
auseinandersetzen können.
Ja, aber es ist tatsächlich eher selten, dass es Merlot in der Pfalz gibt.
Das stimmt, es ist selten und unsere Eltern haben Ende der 90er entschieden, Merlot zu pflanzen, unter anderem auch Cabernet damals, was schon sehr wegweisend war, kann man sagen. Denn gerade so Mitte, Ende der 90er, die Witterungsbedingungen waren deutlich andere, als wir sie heute haben. Da Klimawandel war da, von davon war dort noch gar nicht wirklich die Rede, würde ich mal behaupten. Und es war viel unbeständiger, man hat gar nicht wirklich planen können. Mittlerweile ist es wirklich so, dass jedes Jahr eigentlich eine stabile Wetterlage herrscht. Und in den 90ern oder auch Jahrzehnte zuvor, da hatten wir mit viel, viel widrigeren Bedingungen rechnen müssen. Da herrschte auch nur ein Totalausfall. Da war es auch mal möglich, dass die Trauben gar nicht reif wurden. Was heute unvorstellbar ist, ja, dass man im September, Oktober noch dasteht und die Trauben nicht ernten kann, weil sie einfach noch nicht die entsprechende Süße haben. Oder wenn dann nur wirklich so als Einstiegsqualität, also als leichte Wein dann später zu vinifizieren sind. Und das war dahingehend, war das schon sehr, sehr mutig. Denn Merlot ist ja im Süden heimisch, es liebt also warme Temperaturen. Und das dann in Deutschland zu pflanzen, war, kann man von ein bisschen Mut sprechen. Aber es hat sich bestätigt und jetzt können natürlich mein Bruder und ich von diesem Schatz der alten Stöcke profitieren und abschöpfen, sage ich mal, in Anführungszeichen. Wir werden die Stöcke auf keinen Fall rohen. Gut. Ende der 90er, das sind jetzt knapp 20, 25 Jahre, wo die stehen. Die haben jetzt ein tolles Alter. Bei einer normalen Anlage würdest du dich jetzt schon Gedanken tragen, was pflanzen. Pflanzen wir da wieder Merlot oder kommt was anderes hin, weil man sie dann einfach rohen würde aufgrund der Ertragsschwäche. Aber wir lassen sie stehen. Wir hoffen, dass wir noch die nächsten 30 Jahre mit diesen Reben arbeiten dürfen. Und ich gerade bei Merlot, bei einer solchen Rotweinsorte, ist es auf jeden Fall der richtige Weg, denn da ist das Stichwort einfach niedriger Ertrag. Merlot ist in der Regel schon eine sehr ertragsstarke Rebsorte. Also die können sehr viel Ertrag bringen und dann sind es wirklich seichte, leichte Rotweine ohne Charakter, ohne Gehalt, die man nicht braucht.
Und, das heißt, wir profitieren quasi hier vom Alter der Stöcke, weil dass die im Ertrag jetzt etwas schwächer geworden sind, hat aber die einzelne Traube einfach mehr Power.
Das ist treffend formuliert, exakt. Nur, man muss sagen, dass wir nach wie vor, auch wenn die Stöcke jetzt mittlerweile schon 25 Jahre alt sind, wir nach wie vor sehr, sehr viel Ertrag reduzieren. Das ist von Hand funktioniert das. Da geht man einfach im Sommer, je nachdem Juli, August etwa, durch die Weinberge und schneidet von Hand die Trauben, also diese Henkel heraus, sodass deutlich weniger am Stock überbleibt, sodass diese wenigen Trauben perfekt weiterreifen können. weil einfach der Merlot eine sehr ertragsstarke Sorte ist und danach in dem Alter der Stücke trotzdem noch sehr viel vorhanden ist. Und wenn wir jetzt da mal 10, 20 Jahre in die Zukunft blicken, dann können wir uns das vielleicht mal sparen. So hoffen wir.
Das heißt, man hofft auch ein bisschen drauf, dass der Rebstock vielleicht irgendwann mal in die Jahre kommt, auf der einen ja, sorry. Seite.
Man kommt ja auch selber in die Jahre.
Ja, das stimmt. Du verlierst ja vielleicht auch ein bisschen Power.
Ich hoffe nicht.
Also tatsächlich, wie gesagt, den 18er Jahrgang habe ich noch nicht probiert, den 17er schon und den habe ich auch zu Weihnachten verschenkt. Und zwar an Freunde von mir, die wirklich sehr, sehr gerne Rotwein trinken, aber vornehmlich italienischen Rotwein, spanischen Rotwein. Und die waren ganz begeistert. Also die haben dann auch gesagt, ja, das ist mal wirklich ein Rotwein aus der Pfalz, der da dran kommt.
Ich finde es schön, ich unterbreche dich jetzt mal kurz. Ich höre das auch oft von Kunden und muss auch ehrlich sagen, wenn mir jemand sagt, wir können in Deutschland in den letzten 10, 15, 20 Jahren hatten wir in Deutschland wirklich die Bedingungen, um gute Rotweine zu erzeugen. In den letzten Jahren immer häufiger, sonst Anfang der 2000er war es wirklich so eine Phase, da hat man mal einen Jahrgang gehabt, der war wirklich top, Stichwort 2003, der Jahrhundertsommer. Und dann hat man erstmal wieder ein, zwei Jahre Durststrecke gehabt, weil einfach die Witterung nicht herrschte, und dann gab es wieder ein Jahr, der war top. Und in den letzten 5 Jahren kann man da schon, oder also in den letzten 7 Jahren haben wir schon wirklich tolle Rotweine erzeugen können. Also es geht auch in Deutschland. Aber gerade diejenigen, die wirklich diese ganz, ganz schweren, kräftigen, intensiven Rotweine wie in Spanien, Italien, Süditalien, sage ich mal, Frankreich, Rhone und so weiter, die tun sich da teilweise schon noch ein bisschen schwer. Und gerade dann finde ich das eben toll, wenn mir jemand sagt, den Merlot, ob das jetzt unsere ist, ob das von einem Kollegen der Merlot ist, der gut, der wirklich top gemacht ist, es spielt keine Rolle, aber dass dann trotzdem da die Bestätigung kommt, hey, den würde ich jetzt auch trinken, da würde ich mir ein Fläschchen kaufen, den würde ich mir daheim in den Keller legen, den würde ich mir abends öffnen und Spaß mit haben. Das finde ich einfach schon mal ein großer, großer Schritt, den wir vollzogen haben.
Total. Und es ist ja auch wirklich schön, dass wir in der Pfalz mit so vielen Sorten gesegnet sind und auch mit so einem guten Wetter und einem guten Klima gesegnet sind, dass wir halt tatsächlich auch relativ viel machen können, beziehungsweise relativ viele Stile mit relativ vielen verschiedenen Trauben bedienen können oder ihr die bedienen könnt. Ich kann die nur trinken. Ich hab keinen Job im Weingewerbe. Also auch wenn sich das manchmal so anhört, nein, nein. Ich habe damit nichts zu tun.
Ganz, ganz andere Branche. Aber nein, du hast recht. Und ich finde, das macht aber auch den Reiz an dem Job einfach aus, dass du das wirklich eine Vielfalt anbieten kannst. Es gibt ja auch viele, viele Kollegen, die sich mittlerweile wirklich fokussieren, die sagen, ich möchte 2, 3 Sorten. Natürlich haben mein Bruder und ich auch einen Fokus auf 2, 3 Hauptsorten gelegt, wo wir sagen, das ist wirklich das, wo wir in die Tiefe gehen wollen. Aber trotzdem wollen wir ja auch es gibt ja noch so viele andere Rebsorten, die wir auch gerne mögen und auch gerne irgendwo anpflanzen würden, die wir gerne ausbauen würden, wo wir gerne ein paar Fläschchen dann auch mal gerne anbieten möchten. Und das finde ich eben ist wirklich der Vorteil, den wir in Deutschland haben, dass man nach Lust und Laune machen kann, was man möchte. Das ist halt für uns in dem Moment deutlich arbeitsintensiver, weil eben Merlot ganz andere Bedingungen stellt, ganz andere Anforderungen hat als jetzt ein Riesling oder ein, sagen wir mal, ganz klassisch deutsch auch ein Müller-Thurgau, ja.
Aber der im Übrigen auch völlig unterschätzt ist, nur mal so nebenbei. Also häufig finde ich Müller-Thurgau. Also manchmal bekommt er nicht die Liebe, die er verdient, aber wenn er sie kriegt, ist er ganz oft richtig unterschätzt.
Das ist so. Ich mag am Müller-Thurgau am liebsten aus Jahrgängen, die kalt sind. Wenn es wirklich ein kühles Jahr ist, dann kriegst du richtig coolen, geilen Müller-Thurgau. Aber es passt dann wieder nicht für den Merlot.
Nee, ich wollte gerade sagen, aber ich versuche jetzt gerade dir geistig zu folgen, aber ich bin völlig im Rotweinfieber. Ich sitze vor der bereits geöffneten Flasche. Ich möchte sagen, er atmet schon.
Perfekt.
und er möchte jetzt einfach ins Glas.
Und das machen wir jetzt einfach mal, oder nicht?
Ja, bitte. Wann hätten wir je vor geöffneten Flaschen gesessen und hätten sie nicht eingeschenkt?
Niemals.
Ich glaube, da darf ich einmal für uns beide sprechen und sagen, ja, das kommt eher selten vor.
Ganz, ganz selten.
Oder nie.
So, was? Nie, eigentlich nie. Ja. Was siehst du denn im Glas?
Ich sehe eine unfassbar dunkelrote Farbe.
Ganz genau. Wenn wir jetzt mal an die verschiedenen Podcasts von zuvor erinnern, ich schaue jetzt mal auf meine Liste. Das waren ja,
irgendwann
nur 9,
um 10,
10 ja. 11. Da haben wir auch schon verschiedene Rotweine probiert. Und das waren so die Basisqualitäten vom Rotwein bei uns im Weingut, vorzugsweise auch zwei Burgunder, wo wir auch kurz über die Farbe angeschnitten hatten. Und die waren ja deutlich heller von der Farbe. Und hier haben wir jetzt eben das tief dunkelrote, fast schon lila, schwarz in Anführungszeichen. Und das ist einfach das, was man auch automatisch im Kopf mit einem schweren Rotwein verbindet, ja.
Und das ist aber auch tatsächlich das, also das, mit was man es von der Farbe her verbindet, und ich war jetzt ein bisschen voreilig und habe dran gerochen, ist halt genau auch das, was man riecht. Also Kirsche, Pflaume, alles wirklich dunkelrot.
Ja, dunkelrot, und ich rieche jetzt auch mal los.
Ja, mach mal.
Hast du vorweggegriffen.
Am Ende, ja, und am Ende bin ich falsch und dann brauchst du doch einen neuen Tisch. Und dann haben wir den Salat.
Ja. Wo kriegst du jetzt einen Tisch her, wo alles geschlossen ist?
Ja, ist ja deiner, ist nicht mein Problem. Ich komme ja dir gerade nicht vorbei. Wenn du da ohne Tisch sitzt, ist es jetzt mehr oder minder. Also.
Würde ich auch hinbekommen. Die Uhr ist ja noch da.
Die Uhr ist so lang. Nee, die Uhr pokern wir nicht.
Nee, es ist so ein Pflaume, Sauerkirsche. Wenn du die wirklich reinriechst, mal wirklich es wirken lässt, kommt auch so ein bisschen Brombeere hervor. Mhm. Lakritz, so ein bisschen was Herbes, wobei ich ja kein Fan von Lakritz bin. Ich mag überhaupt kein Lakritz.
Ich liebe Lakritz.
Aber in dem geht gar nicht. Kannst mich mit jagen. Und es gibt manchmal, oftmals hast du beim Rotwein, gerade bei einem schweren, kräftigen Rotwein, wo so eine Lakritznote auch hervorkommt.
Ja,
also bei dem, es lässt sich erahnen. Ich finde, es ist dann noch gut eingebettet, weil da wirklich noch Frucht dagegen steht. Und dann hat aber auch so ein bisschen was so nicht kräutrig, aber ätherisch, so was Herbes. Merkst du das, fühlst du das auch?
Ja, aber ich muss sagen, also je länger ich den Wein tatsächlich jetzt im Glas mal bewegt habe, um es in deinen Worten zu sagen, mit dem Glas gearbeitet habe, kann ich sagen, ist die Lakritze halt hinten links, ne? Also
so ist es, ja. Ja.
Die ist so,
sie ist dann präsent.
Die ist irgendwo, die ist da, aber...
Ja.
Aber man muss schon auch an sie denken, dass man dann,
also genau,
in weiter Ferne ist die, aber da.
Eben, sie ist gut verpackt. Es ist jetzt nicht so, dass ihr da, sonst würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht, hätte ich ihn nicht so nicht auf die Flasche gefunden. Ich meine, wir haben ja keinen Einfluss drauf, was da letztendlich herauskommt an Noten. Aber ich glaube, ich würde mir deutlich schwerer tun, ihn anzubieten. Wenn ich was nicht mag, dann kann ich es einfach, dann fällt es mir auch echt schwer, das anzubieten.
Ja, ist auch gut so.
Das ist gut so.
Also ich meine, natürlich gibt es immer Sachen, die man lieber mag und die man weniger gern mag. Aber
aber es gibt, wenn du es gar nicht magst, dann, und Lakritz ist für mich so ein Punkt, da geht es schon ans gar nicht mögen.
Ja, das ist wieder die Geschmackssache, ne? Also entweder man liebt es oder man hasst es. Also da gibt's bei Lakritze gibt's ja nicht so ein manchmal.
Nee. Aber deshalb hier bei Merlot ist es super gut verpackt. Wenn Lakritze immer so wäre, dann könnte ich mich auch dran gewöhnen. Aber ist es leider nicht. Und ich rieche nochmal rein. Wie du sagst, er braucht viel Luft. Da kannst du wirklich vorher 2, 3, 4 Stunden vorher den Korken öffnen. Wenn du Lust und Laune hast, kannst du da auch wirklich karaffieren, dass er Luft bekommt. Im Glas hin und her schwenken. Also das ist ja das Spannende, dass er sich wirklich mit der Luft noch entwickelt. Und auch ein Zeichen dafür, dass er noch recht jung ist. Dass er auch sich wirklich noch ein paar Jahre Kellerreife, auch kein Fehler sind. Aber wenn wir jetzt gleich probieren, wird man merken, dass er auch jetzt schon sehr viel Spaß macht.
Dann machen wir das doch.
Bereit?
Ja, zum Trinken bin ich immer bereit. Ja, der hat halt echt Bums. Also der hat richtig, richtig Action im Glas. Also da habe ich nicht nur einen Mund voll Flüssigkeit, sondern einen Mund voll Aromen, die da alles
Textur,
rausholen.
Ja. Struktur, wirklich Charakter pur. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist einfach so viel.
Ja, also ich habe alles, was wir erwähnt haben, auf jeden Fall da.
Das wiederholt sich auch. Wirklich so ein schönen, so ein bisschen Schokolade kommt da noch hervor, so dunkel, so zart wie der Schokolade, die sich auf der Zunge schön auskleidet. Und die bettet auch wieder so diese Fruchtigkeit.
Auch das Kräutrige kommt, wenn man es länger geschluckt hat, nochmal also extremer vorbei.
Ja. Und die Gerbstoffe, also die Tannine sind noch ein bisschen präsent. Also du spürst die ganz dezent, das sind schon sehr, sehr recht samtig, sehr weicher Merlot. Merlot ist ja grundsätzlich was Weicheres, Runderes. Und hier geben ihm die Gerbstoffe noch ein bisschen Rückgrat, sag ich mal, ein bisschen Gerüst, die machen ihn ein bisschen ernster, ja. Es ist nicht so, dass das in Anführungszeichen weichgespülte.
Ja, der ist halt. Also ich glaube, man merkt ihm auch an, dass er jung ist. Also der ist relativ straff, aber er ist halt unglaublich, also der hat wahnsinnig viel zu entdecken.
Oh ja.
Der ist wahnsinnig facettenreich. Also wenn wir da anfangen wollten, mal aufzuschreiben, was wir alles schmecken, da haben wir die Flasche leer und sind noch nicht fertig.
Dann bräuchte man eine zweite Flasche.
Das wäre natürlich traurig.
Weil du sie nicht hast.
Ja.
Ja. Nein, aber es ist wirklich, ich will da gar nicht so sehr jetzt auf diese, ich glaube, wir haben das Wesentliche im Moment haben wir genannt. Ja. Wir können, glaube ich, wirklich im Spätjahr nochmal diesen Merlot nachprobieren, wie er sich dann entwickelt hat. Weil ein halbes Jahr macht er wirklich auch viel aus. Und ich habe da jetzt einfach vor Augen so ein schönes, tolles, perfekt gebratenes Steak oder Steak en
Côte, auch
immer. Schönes Stück Fleisch.
Wäre auch mein Rumsteak-Partner.
Ja, und gar nicht viel dazu, einfach nur das Fleisch und der Merlot.
Ja, Beilagen werden überschätzt.
In dem Fall, der Merlot ist die Beilage.
Das war's. Nee, also ich bin da auch, der schreit wirklich nach einem guten Stück Fleisch. Also nicht das leichte Fleisch, sondern richtig, das Rind sein.
Ja. So ist es. Und dann schön vom Grill, von mir ist, da können ruhig ein paar Röstnoten dabei sein und dann der Merlot dazu, da hätte ich jetzt echt Bock drauf.
Ja. Wieder.
Aber Allah, ja.
Problem.
Das übliche Problem.
Ja, wir reden aber hier aber auch immer so die Mäuler, weißt du, das ist einfach so. Man hat dann wirklich den Wein und der macht dann da auch Lust drauf und dann geben wir dem so nach hier.
Ja. Weil das liegt vielleicht auch wirklich an Corona, dass du das wirklich, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob das viel ändern würde. Also ich glaube, auch ohne Corona will ich jetzt nicht losfahren. Ich glaube, es wäre nur schlimmer, wenn wir noch in einem Raum wären und würden, nachdem wir die Aufnahme beendet haben.
Ja, dann wär's tragisch, dann, weil wenn wir nachher fertig sind, dann geht ja jeder seiner Wege, in Anführungszeichen. Und dann ist Rumsteak auch wieder vergessen.
Richtig, ich bin mir sicher, wir würden Pläne schmieden. Wir wären einfach jedes Mal, wir wären
wahrscheinlich
arm.
Wahrscheinlich wäre das Rumsteak auch vor der Aufnahme des Podcasts schon irgendwie auf dem Teller bereitet, dass man dann, wenn der Podcast fertig ist, schon nur noch auf den Grill legen muss.
Nee, weil dann wärst halt nicht nur du vorbereitet, sondern auch ich.
Nee, dann wären wir wieder zusammen, wenn wir es zusammen in einem Raum machen dürfen.
Aber ich sag ja, dann wüsste ich ja auch wieder, nach was mir wäre, wenn ich den Wein trinke, was ich aber nicht weiß. Das weiß ich vorher nicht. Also es mag ja sein, dass du da deine Erfahrungen gesammelt hast, aber ich habe keine Ahnung.
Dann muss ich das gut verstecken. Ja, oder also dann muss ich die Augen zuhalten.
Entweder, ich würde sagen, entweder Augen du bereitest immer alles vor oder du sagst mir, was ich zu tun habe. Oder, aber dann, sonst müsstest du ja vorprobieren. Das schaffen wir nicht.
Das muss nicht sein. So ja, bleibt spannender.
Das stimmt. Aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, wenn die Restaurationen wieder offen haben und wir unseren Lüsten wieder frönen können. Nach gutem Steak und was wir nicht alles. Anderen. Ich wollte gerade sagen, was wir nicht alles schon erwähnt haben, was wir gerne essen würden.
Ganz viel.
Ja,
ganz
und der, viel. Der ist auch schon ziemlich romantisch, finde ich. Ich finde, der
ist wirklich so, ja.
Der darf auch das zweisam heißt, so der, sein.
Zweisam und so für gute Gespräche und einfach so zu, ja, zum Genießen. Oder auch wenn du, gerade im Sommer finde ich das immer auch cool. So geht es mir meistens, wenn du wirklich so zum Grillen dich verabredest, dann klar, am Anfang ist es doch super warm. Rosé-Stimmung, Weißwein-Stimmung. Wenn sich der Abend ein bisschen später wird, dann wird es ja auch oftmals ein bisschen kühler, wo du dann auch nicht unbedingt noch was Gekühltes trinken möchtest. Und dann passt auch wieder der Merlot. Du hast dann auch schon wieder gegessen. Essen ist dann schon wieder, im besten Fall bist du gesättigt. Und wo es dann wirklich darum geht, du sitzt da, unterhältst dich und dann einfach noch so ein schönes Glas von einem kräftigeren Rotwein. Und dann lässt sich auch die kühlere Witterung auch viel besser überstehen. Gerade wenn du dann auch schon die warmen Temperaturen vom früheren Abend gewohnt warst. Dafür passt er auch super gut.
Ja, und wenn du dann natürlich noch richtig gut ausgerüstet bist und wahnsinnig schön wohnst, dann hast du auch noch so ein knisterndes Feuer im Hintergrund. Auch im Sommer.
Das ist dann High-End.
Das ist, darauf arbeiten wir hin.
Auf das knisternde Feuer.
Den Merlot haben wir schon.
Den Merlot haben wir vorher noch nicht, aber der Sommer kommt auf jeden Fall. Ich würde sagen, du hast wieder was für deine To-Do-Liste.
Ich muss am Feuer arbeiten. Das schaffe ich. Dafür bin ich übrigens auch bekannt.
Ich bringe den Merlot mit.
Das ist gut. Also ich bin da gar nicht so unausgerüstet, muss ich sagen.
Dann ist es vielleicht eine der leichteren Aufgaben dieser To-Do-Liste.
Ja, das schaffe ich. So, ich würde sagen, wir müssen, auch wenn es, glaube ich, noch 3 Stunden Dinge über diesen Merlot zu sagen gäbe, weil der, glaube ich, einfach niemals fertig ist.
Nee.
Müssen wir, glaube ich, aufhören und uns bis zum nächsten Wein verabschieden.
Das machen wir. Wir hören uns beim nächsten Wein.
So ist es. Tschüss.
Viel Spaß euch noch. Ciao.